Wir sind nicht sündlos, weil Sünde unser Schicksal ist. Ein Schicksal, von dem jeder Mensch betroffen ist. Niemand kann sich entscheiden, ob er etwas mit der Sünde zu tun haben will oder nicht. Genauso wenig, wie wir bestimmen konnten, ob wir leben möchten. Es ist einfach, wie es ist, eine unausweichliche Tatsache, ein Schicksal. Der Ursprung unseres Schicksals in Bezug zur Sünde liegt beim Beginn der Menschheitsgeschichte. Gott schuf die Welt und als Krönung der Schöpfung den Menschen. Alles war perfekt, was Gott geschaffen hatte. Und zwischen dem Menschen Adam und Eva und Gott bestand ein intaktes, offenes und vertrautes Verhältnis. Niemand hatte vor Gott Angst, Scham war nicht vorhanden. Adam und Eva waren nackt, aber sie schämten sich nicht voreinander. Der Mensch wurde als Ebenbild Gottes geschaffen. Die Ähnlichkeit des Menschen zu Gott zeigt sich besonders in seiner schöpferischen Innovationskraft. Seine Kreativität und sein Erfindergeist unterscheiden sich um Welten von anderen Lebewesen. Es gibt kein Lebewesen, das nach dem Menschen kommt, das dermaßen kreativ und innovativ ist wie der Mensch. Das hat mit der Ebenbildlichkeit Gottes zu tun. Der Mensch hat schöpferische Fähigkeiten, etwas, was kein anderes Lebewesen hat. Die Leute jubeln ja schon, wenn ein Affe einen Stab in die Hand nimmt und eine Nuss aufschlägt. Dann finden sie, jetzt hat er ein Werkzeug erfunden. Aber bis jetzt hat noch kein Affe ein Haus gebaut, kein Auto, kein Flugzeug, keine Stadt aufgebaut. Der Mensch ist unglaublich innovativ. Das hat mit der Ebenbildlichkeit Gottes zu tun. Und ein weiterer Aspekt der Ebenbildlichkeit des Menschen zu Gott ist seine Unabhängigkeit. Wir sind keine Roboter, die von Gott ferngesteuert werden. Gott schuf sich ein Gegenüber, das partnerschaftlich mit ihm in Gemeinschaft lebt. Und damit diese Unabhängigkeit echt ist, dass es wirklich eine Unabhängigkeit existiert, musste der Mensch eine Möglichkeit haben, sich der Gemeinschaft mit Gott zu entziehen. Er musste die Möglichkeit haben, sich von Gott zu entfernen, sonst wäre er nicht von seinem Wesen her unabhängig. Er muss sich der Gemeinschaft entziehen können. Und diese Möglichkeit gab Gott durch einen einzigen Baum im Paradies. Er sagte zu Adam, du darfst von allen Bäumen des Gartens essen, nur nicht vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, sonst musst du sterben. Viele sehr schöne Bäume und wunderbare Früchte standen in diesem Garten. Man macht ja künstlerisch, stellt man ja das Paradies immer so dar, wie wenn der Baum von Erkenntnis Gut und Böse im Zentrum steht und der einzig wirklich schöne Baum ist, mit den einzig wirklich guten Früchten. Das ist natürlich die Kunst macht das so, das ist auch nicht falsch, aber man übersieht dann, dass es in diesem Paradies haufenweise Bäume gab mit wunderbaren Früchten. Und von allen Früchten durften sie hemmungslos essen. Es war also nicht so, dass an diesem Baum die einzige Frucht gehangen hätte, die genießbar und gut gewesen wäre. Sondern es heißt sogar, es war alles schön anzuschauen und auch die Früchte. Sie durften nur wirklich von diesem einen Baum nicht essen. Und dadurch bewiesen sie ihre Loyalität zum Schöpfer. Nun, die meisten von uns werden wissen, was passierte. Eine listige Schlange, hinter der sich der Widersacher Gottes versteckte, verwickelte Eva in ein Gespräch. Ziemlich offen bezweifelte er die Folgen, die eine Missachtung dieser Anweisung Gottes hätte. Sie behauptet sogar das Gegenteil, ihr werdet bestimmt nicht sterben. Und dann unterstellt die Schlange Gott, er wolle ihnen durch sein Verbot etwas Großartiges vorenthalten. Gott weiß, sobald ihr davon esst, werden euch die Augen aufgehen. Ihr werdet wie Gott sein und wissen, was gut und was schlecht ist. dann werdet ihr euer Leben selbst in die Hand nehmen können. Eva, Gott möchte mit seinem Verbot verhindern, dass du selbstständig wirst. Er möchte, dass du von ihm abhängig bleibst und ihm nicht auf Augenhöhe begegnen kannst. Denn sobald du von dieser Frucht essen wirst, werdet ihr wie Gott sein. Daran hat Eva Gefallen gefunden. Nicht die Frucht reizte sie, sondern das, was diese Frucht bewirken wird. Sie werden wie Gott sein. Eva sah den Baum an, seine Früchte mussten köstlich schmecken. Das wird ja dann immer schöner, oder? Wenn man dann weiß, was die Frucht ist, auf einmal wird das faszinierend. Sie schmeckten, sie anzusehen, war eine Augenweide und es war verlockend, dass man davon klug werden sollte. Sie nahm von den Früchten und aß, dann gab sie auch ihrem Mann davon und er aß ebenso. Adam und Eva vertrauten offensichtlich den Versprechungen der Schlange mehr als der Warnung Gottes. Das ist sehr schade. Sie hätten ja alle Zeit der Welt gehabt. Sie hätten ja mit Gott über diese Argumente der Schlange sprechen können. Sie hatten ja keine Eile. Gott hat sie ja immer wieder besucht. Aber weil sie Gott gleich werden wollten, dachten sie wohl, es sei nicht so schlau, mit Gott darüber zu sprechen. Und kaum hatten sie die Frucht gegessen, veränderte sich ihr Leben dramatisch. Da gingen den beiden die Augen auf und sie merkten, dass sie nackt waren. Deshalb flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschurze. Sie verloren ihre Unschuld. Plötzlich waren sie mit Scham und Angst konfrontiert. Denn als Gott sie besuchte, versteckten sie sich. Die Schuld an diesem Vorfall wiesen sie vehement von sich. Adam gab Gott und Eva die Schuld, Eva beschuldigte die Schlange. Wie auch immer, mit diesem Vergehen zerstörte Adam und Eva die Gemeinschaft mit Gott. Sie missbrauchten ihre Unabhängigkeit. Und nun sind sie von Gott getrennt. Und diesen Zustand, den Zustand der Trennung von Gott, das wird jetzt nun mal primär als Sünde bezeichnet. Es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Das ist Sünde. Das beschreibt also einen Zustand. Mit der Sünde wird gezeigt, oder die Sünde beschreibt, dass wir praktisch getrennt sind von Gott. Diese Sünde wirkt sich auf uns aus, denn wir sind von dieser Sünde betroffen. Das hat wie quasi Folgen für die ganze Menschheit gehabt. Das ist unser Schicksal, dass wir mit dieser Sünde von Adam und Eva, dass wir von dieser Sünde, mit dieser Sünde zu tun haben. Paulus schreibt, durch einen einzigen Menschen, Adam, hielt die Sünde in der Welt Einzug und durch die Sünde der Tod. Und auf diese Weise ist der Tod zu allen Menschen gekommen. Jeder Mensch ist somit von der Sünde betroffen, ob er das möchte oder nicht, ob er damit einverstanden ist oder nicht. Die Schlange behauptete, sie würde nicht sterben, wenn sie von dieser Frucht essen. Aber sie starben nicht gleich, doch seit jenem Tag sind wir als Menschen dem Tod geweiht. Wir werden einmal sterben. Und interessant ist noch, wie Gott diese Folgen des Ungehorsams deutet, ein Vers, der oft überlesen wird. Jetzt sagt Gott tatsächlich, nun ist der Mensch wie einer von uns geworden und weiß, was gut und schlecht ist. Die Schlange sagt jedoch, sie würden sein wie Gott und Gott scheint jetzt das zu bestätigen. Was die Schlange sagte, war eben nur die halbe Wahrheit, wie das so ist mit Lügen, die sind ja immer noch ein bisschen wahr. Adam und Eva sind geschaffene Wesen und konnten schon deshalb nicht wie Gott werden, der ein ewiges Wesen ist. Sie wurden aber insofern wie Gott, weil sie sich von Gott gelöst haben und somit ihre eigenen Herren geworden sind. Sie haben sich aus der Verbindung gelöst und haben jetzt nicht mehr diese Beziehung zum Schöpfer. Sie sind quasi beziehungslos geworden. Sie ordnen sich jetzt nicht mehr Gott unter. Sie sind jetzt selbst sich zur Autorität geworden oder anders gesagt, sie haben sich sozusagen freiwillig der Autorität des Teufels unterstellt oder ihm ausgeliefert. Sie sind jetzt schutzlos dem Ränkespiel des Teufels ausgeliefert und müssen sich selber Regeln fürs Leben geben. Dieses Leben, losgelöst von Gott, ist eben die Sünde. Und das ist unser Schicksal, dass wir wohl Geschöpfe Gottes sind, aber unabhängig von Gott leben. Das heißt nicht, dass wir nicht religiös leben könnten. Das heißt nicht, dass wir nicht mehr beten könnten, dass wir keine Gottesdienste besuchen können. Aber die Beziehung zum Schöpfer ist zerstört. Und in der Theologie spricht man in diesem Zusammenhang von der Erbsünde. Das ist die Ich hoffe, ihr könnt das dann lesen. Aber ihr wisst es ja, was da stehen sollte. Oder man, die Sünde ist auch ein Zustand. Es ist also nicht etwas, was wir tun, sondern es ist ein Zustand. Also Sünde ist deshalb kein primärer Begriff, ein primär moralischer Begriff. Es geht nicht um Moral. Die Sünde beschreibt einen Zustand, wir sind als Sünder geboren. Wir haben dieses Erbe oder dieses Schicksal mit auf den Weg bekommen. Wir sind Sünder, obwohl wir noch keine Sünde getan haben. Das meint die Erbsünde. Das hat nichts mit Moral zu tun, für uns. Weil wenn ich auf die Welt komme und ich bin ein Sünder, dann habe ich, wie will sich ein Säugling versündigen? Sondern wir kommen in diesem Zustand zur Welt. Und mir ist bewusst, dass viele Leute das nicht glauben können oder wollen. Der Gedanke, dass der Mensch im Grunde seines Herzens gut ist, ist in unserer Gesellschaft tief verwurzelt. Doch das ist kein neuer Gedanke. Menschen taten sich immer schwer, die Ernsthaftigkeit ihrer Verlorenheit zu akzeptieren. Und Johannes schreibt in seinem Brief, wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Und Johannes spricht hier, und ich kann jetzt das nicht ausführen, den ganzen Johannesbrief erklären, aber wenn jemand da mit mir nicht einverstanden ist, kann ich ihm das gerne erklären. Johannes spricht hier von der Erbsünde. Wer meint, er sei von dem Schicksal der Sünde verschont geblieben, der kann die Wahrheit nicht erkennen. Der versteht nicht, um was es geht in dieser Welt, in unserem Leben. Es gibt nur jemand, der ohne Sünde geboren wurde, und das ist Jesus. Und Jesus definiert die Sünde sehr präzise, und zwar, als er sagte, wie der Heilige Geist wirken wird, nachdem er zum Vater zurückkehren würde. Er wird den Menschen die Augen für die Sünde öffnen. Er wird ihnen zeigen, worin ihre Sünde besteht, darin, dass sie nicht an mich glauben. Also nicht, dass, weil sie einmal gelogen haben oder weil sie betrogen haben oder weil sie die Ehe gebrochen haben, sondern weil sie nicht an mich glauben. Das ist der Kern der Sünde. Die Sünde ist also primär kein moralisches Problem, sondern ein Beziehungsproblem. Sünde ist die Ablehnung des Schöpfers und damit verbunden die Verweigerung, sein Angebot zur Versöhnung anzunehmen. Oder wie Johannes die Sünde charakterisiert in seinem Brief: Wer sündigt, lehnt sich damit gegen Gottes Ordnung auf. Sünde ist ihrem Wesen nach Auflehnung gegen Gott. Nun, weil wir sind nicht sündlos, weil Sünden unsere Tatbeweise sind. Nun könnte jemand anzweifeln, ob das mit der Sünde wirklich so zu verstehen sei. Es könnte sich doch um ein etwas eine etwas fanatische Sichtweise handeln. Es könnte doch tatsächlich dazu dienen, Menschen in die Abhängigkeit einer Kirche zu bringen. Den Menschen damit sozusagen Angst einjagen und sie dann mit einer Lösung an die Kirche binden. Und die Geschichte zeigt, dass das auch tatsächlich schon praktiziert wurde und vermutlich auch heute noch da und dort praktiziert wird. Aber das ist in meinen Augen ein Missbrauch dieser Tatsache, dass wir Sünder sind. Den Beweis, dass die Erbsünde existiert, liefert jeder von uns selber. Unsere Taten sind der Beweis. Kein Mensch könnte von sich behaupten, er hätte immer alles richtig gemacht. Und wenn er das behauptet, dann hat er gelogen, dann hat er auch schon wieder ein Problem. Kein Mensch. Niemand kann behaupten, er hätte nie gesündigt, oder wenn man das Wort Sünde nicht brauchen will, er hätte sich nie schuldig gemacht. Wären wir sündlos, dann könnten wir uns nicht versündigen. Wir könnten keine Schuld auf uns laden. Wenn wir im Kern gut wären, so wie das unsere Kultur behauptet, könnte doch nichts Böses aus uns herauskommen. Wie soll aus einem guten Kern etwas Böses kommen? Das ist ja völlig unlogisch. Paulus sagt, durch einen einzigen Menschen, Adam, hielt die Sünde in der Welt Einzug und durch die Sünde der Tod. Und auf diese Weise ist der Tod zu allen Menschen gekommen, denn alle haben gesündigt. Damit macht Paulus deutlich, dass der Zustand der Sünde unweigerlich Taten nach sich zieht. Und da sprechen wir dann, oder ich mache das jetzt mal so, dass es dann der Einfachheit halber, sprechen wir da von, jetzt hätte ich das etwas kleiner machen müssen, von Sünden. Also im Plural. Das ist die Sünde, das ist der Zustand und das sind, oh, das kommt jetzt eben von meiner inneren Hektik, dass ich da Flipchart, das ist eine Herausforderung für mich. Gut, aber danke für den Hinweis. Sünden. Genau. Es ist eigentlich nichts anderes zu erwarten, als dass, wenn das stimmt, dass wir von Gott getrennt sind, in einem sündigen Zustand, im Sinne von Zustand oder Erbsünde, dann ist zu erwarten, dass Sünden, Taten folgen. Es ist wie mit einer Zahnpastatube. Wenn man auf die Tube drückt, kommt was raus? Kein Le Parfait, sondern Zahnpasta. Weil Zahnpasta drin ist. So ist es auch bei uns, wenn wir im Zustand der Sünde sind, kommen früher oder später Entscheidungen und Handlungen heraus, mit denen wir Schuld auf uns laden. Das sind unsere Taten. Sünden sind Taten. Und das hat dann tatsächlich wieder einen moralischen Aspekt. Das hat etwas mit Moral zu tun. Das ist der Beweis, dass wir im Zustand der Sünde leben, weil hier wir uns dieser Tatsache hier nicht entziehen können. Die Sünde verursacht, dass wir sündigen. Also unser Zustand quasi, dass wir das würde erzwingen. Deshalb gibt es keinen Menschen, der von sich sagen könnte, er hätte mit Sünde überhaupt nichts zu tun. Und deshalb hält Paulus fest, es macht keinen Unterschied, ob jemand Jude oder nicht Jude ist. Denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und die Folgen der Sünde, es ist der Tod, der Lohn der Sünde zahlt, ist der Tod. Damit bezeichnet Paulus den ewigen Tod. Ewiger Tod meint nicht, dass wir sterben und dann nichts mehr kommt, sondern ewiger Tod oder der Tod in diesem Zusammenhang meint die ewige Verdammnis. Wie gesagt, der Einzige, der nie gesündigt hat, ist Jesus. Johannes schreibt, ihr wisst, dass Jesus in dieser Welt erschienen ist, um die Sünden der Menschen wegzunehmen und dass er selbst ohne Sünde war. Also Jesus ist jetzt erschienen und jetzt hat er genau dieses Problem gelöst. Das ist eigentlich das Großartige des Evangeliums, dass er genau das beseitigt hat. Genau dieses Dilemma, in dem wir als Menschen stecken, er hat das Problem der Sünde gelöst, damit wir nicht sündigen müssen, weil Jesus ohne Sünde war, konnte er die Strafe auf sich nehmen und für unsere Sünden am Kreuz sterben. Paulus meint, genauso wie durch den Ungehorsam eines einzigen Adam alle zu Sündern wurden, werden durch den Gehorsam eines einzigen, durch Jesus, alle zu Gerechten. Also zuerst werden wir alle, mit dieser Erbsünde kommen wir alle zur Welt. Und durch Jesus Christus werden wir alle von dieser Erbsünde wieder freigesprochen. Gerecht heißt das in biblischer Sprache. Gott bietet uns durch Jesus Christus einen Ausweg, damit wir uns dem zwingenden Einfluss der Sünde entziehen können. Und Paulus schreibt, was wir verstehen müssen, ist dies. Der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden. Und jetzt das Interessante, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Das ist biblische Lehre. Kein Mensch ist sündlos, denn jeder ist vom Schicksal der Sünde betroffen und wird, ob ihm das gefällt oder nicht, in seinem Leben Schuld auf sich laden. Über die Zerstörungskraft der Sünde werden wir uns bei der nächsten Predigt Gedanken machen. Also dieses ganze Prinzip, wie sich das dann konkret auch auswirkt im Leben, was es allenfalls noch mit uns als Christen zu tun hat. Wenn wir als Christen über die Sünde sprechen, dann geht es nicht darum, dass wir Menschen demütigen und sie von einer Kirche abhängig machen wollen. Wir sprechen über die Sünde, weil wir den Menschen sagen möchten, dass sie diese Sünde loswerden und sich mit Gott versöhnen können. Und als Petrus mit Jesus zum Fischen auf den See hinausfuhr und er einen unglaublichen Fischfang machte, wie er seines Lebens noch nie machte, erschrak er unglaublich. Plötzlich warf er sich vor Jesus nieder und flehte: Herr, geh von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Und dabei dachte Petrus nicht an eine einzelne Sünde, die er an diesem Tag allenfalls begangen hat. Petrus erkannte, dass er wesensmäßig ein sündiger Mensch ist und dass er sich deswegen nicht in der Nähe Gottes aufhalten kann. Das wird jeder Mensch sofort realisieren, wenn Gottes Herrlichkeit und Heiligkeit erscheint. Er realisierte nämlich in diesem Moment, dass Jesus Gott ist. Und deshalb sagt er: Geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Aber Jesus hat durch sein Sterben am Kreuz unsere Schuld auf sich genommen. Und deshalb kann Paulus den Christen in Korinth schreiben: Jesus, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Wenn du deine Sünde noch nicht losgeworden bist, wenn du das noch nicht geklärt hast, denn die Klärung muss vor allem hier geschehen, nicht primär da, sondern da. Wenn du diese Sünde noch nicht losgeworden bist, du kannst im Gebet die Verbindung zu Jesus heute aufnehmen. Dafür haben wir auch Leute hier mit grünen Bändeln, die da hervorkommen können, und die würden mit euch auch sprechen und dann mit euch beten. Und ihr könnt heute, wenn ihr diese Sünde noch nicht losgeworden seid, könnt ihr sie heute loswerden. Das ist doch grandios. Ich weiß gar nicht, wieso wir nicht von Sünde sprechen sollen, wenn Gott uns so ein Angebot macht. Der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Ich bete mit uns. Ja, Vater, das Geschenk, was du uns machst, ist großartig. Und du, Herr Jesus, bist für unsere Schuld am Kreuz gestorben. Du hast unser fundamentales Problem gelöst und ich persönlich finde es schade, dass sich viele Menschen vor dieser Tatsache verschließen. Aber es hat vermutlich gerade mit dem Problem zu tun, das wir haben, dass wir getrennt von dir sind. Aber danke für das große Geschenk, für die große Gnade, dass es möglich ist, unsere Schuld, unsere Sünde loszuwerden und dass du, Herr Jesus, für das am Kreuz gestorben bist. Dass deine Liebe zu uns so groß war, dass du das getan hast, damit wir frei werden können. Ich danke dir und wir beten dich an. Amen.